Schlechte Wellen. Das Meer war gekränkt, wir beachteten es nicht. Einzig ein paar unserer Kinder verließen den warmen, trockenen Sand, um kleine Sprünge in seinen Wellen zu machen. Mit schmerzverzerrten Gesichtern eilten sie alsbald zu ihren Müttern zurück, die, ein Handtuch zwischen den offenen Armen, bereitstanden, um den frierenden Nackedei einzuhüllen und als raupenähnliches Gebilde zum Trocknen in den Sand zu legen. Das war dem Meer zu wenig, und es hatte beschlossen, uns auf den Leib zu rücken. Aber unsere Ignoranz war stärker. Vielleicht hatte jemand von den Alleinreisenden etwas bemerkt, jemand, der nicht damit beschäftigt war, Mate aufzugießen, Kinder einzucremen, die Holzscheiben auf dem Sand neu zu ordnen oder der Mutter zu erklären, warum die Scheidung unvermeidlich sei. Jemand, der nicht mit der besten Freundin herausfinden musste, welcher der anständigste unter den Jungen war, und jemand, der nicht in einer stummen Gruppe von Jungen herumstand und den bronzefarbenen, gymnastikelastischen Körpern der Mädchen Bewunderung zollte. Jemand, der auch nicht zu einer der Gruppen gehörte, wo die Geschlechterfronten bereits durchbrochen waren und katzenfaule Mädchenrücken von erwachenden jungen Händen belagert wurden, während die Gesichter Langeweile logen. Und wenn dieser jemand nicht gerade die Augen geschlossen hatte, um sich in seine Einsamkeit zu ergeben und die Sonne auf seiner Haut mit blindem Bewusstsein zu feiern, sondern aus purer Einfallslosigkeit aufs Meer geschaut hatte, hatte er vielleicht bemerkt, dass im Anbranden und Rückwärtsrollen der Wellen eine bedrohliche Veränderung vonstatten ging. Wer auch immer es gewesen sein könnte, niemand von uns nahm ihm später übel, dass er die übrigen nicht gewarnt hatte. Er hatte sich damit nur an die Gesetze der Schönheit gehalten. Wir lagen dermaßen dicht nebeneinander, dass wir darauf verzichteten, miteinander zu reden. Auf der Straße sprach sofort jeder mit jedem, aber am Strand ersetzten wir den fehlenden Abstand durch Nichtbeachtung. Insofern ist es gleichgültig, ob jemand uns gewarnt hat oder nicht, wir nehmen an, dass die Angesprochenen die Warnung sowieso nicht vernommen hätten. Wie sollten sie auch, wenn sie selbst das Brüllen sich brechender Wellen überhörten? Warum wir trotzdem alle überlebten, ist schwer zu erklären. Sobald die kalten Wasserzungen an unseren Handtüchern leckten, erhoben sich Mädchen, Jungen, Mütter und Väter wie Schlafwandler, die zwar ihr Bett verlassen, aber im Gehen das Kopfkissen mitnehmen. So erhoben wir uns und hänkelten ohne einen Hauch von Eile unsere Schirme und Taschen, Kühlboxen, Thermoskannen und Kinder unter die Arme, und bevor uns die nächste Welle ins Meer schleudern konnte, setzten wir den lebensrettenden Schritt auf die Düne und gingen bedächtig von dannen. Für die Pärchen war es Zeit, in den Hotelbetten zu verschwinden. Die Sonnenwärme ihrer Körper drängte nach Vollendung. Die Kinder gehörten in den Siesta-Schlaf und die Kellner hatten lang genug neben den leeren Tischen auf ihre Gäste gewartet. Es war an der Zeit, dass ihnen jemand seine Wünsche mitteilte. Mit jeder Welle stürmte das Meer entschiedener den Sand hinauf, der Steilküste zu, wo die grünen Papageien in den Höhlen saßen und das Wasser, das so lange ferngeblieben war, mit ihren Schreien begrüßten. Im Grunde hätte auch nur eine einzige Familie eine Warnung benötigt. Aber das war eine Familie, die unserer Auffassung von Schönheit so sehr widersprach, dass wir sie eigentlich gar nicht wahrgenommen hatten, bis auf eine Szene, die wir selbst bei liebenswürdigstem Desinteresse nicht übersehen konnten. Der Mann ein Vieh, dessen kleiner, runder Kopf wie von ständiger Verstopfung gepeinigt schien, trug seinen krebsroten Bauch wie einen überdimensionierten Reichsapfel vor sich her. Seine Frau hatte einzig im Gesicht markante Formen, Nase und Mund waren fein gezeichnet, die Augen hübsch geschminkt, der Rest waberte auf einem niedrigen Strandklappstuhl weißes Zellulitisfleisch, das über die Armlehnen quoll wie ein Pudding für 100 Familien, eingeschweißt in eine Gummihaut von der Farbe eines Badeanzugs. Diesem weiblichen Wesen zu Füßen lag ein kleiner Junge, nackt, rosig und schmuddelig und kaum vom Sand zu unterscheiden. Die beiden schliefen, bis sich der Mann mit seiner Reichsapfelwanne vor sie hinstellte und brüllte: »Na los!« Zur Bekräftigung brach sich eine neue Welle am Strand. Mit unerträglicher Langsamkeit öffnete die Frau die Augen und sah ihren Herrscher an. Vamos, wiederholte der. Sie antwortete mit einer lautlosen Bewegung der Lippen und ließ die Lider wieder sinken. Wir wussten, dass der Mann, egal was sie tat, nur sein Vamos wiederholen würde. Insofern war ihre Reglosigkeit die perfekteste Art, sich zu widersetzen. Doch wir hatten seine Brutalität unterschätzt. Er stürzte vor, um seine Frau aus ihrem Stuhl zu reißen. Das Geschehen weckte grässlichste Vorstellungen davon, was diese Kolosse miteinander trieben, wenn sie unbeobachtet waren. Die Frau stand vornübergebeugt auf bebenden Beinen, der Strandstuhl schlingerte an ihrem Hintern, während der Mann an ihren Armen zerrte. Unter den halb geöffneten Lidern rollten ihre Augen von unsäglicher Bedrückung ergriffen hin und her, aber sie rührte sich nicht von der Stelle. Schließlich warf der Mann ihre Arme hoch und zerrte das Kind aus dem Sand. Die Verzweiflungsschreie des Kleinen ließen den gesamten Strand erschauern, dennoch trug ihn die Bestie von Vater ins nahende Meer. Die Mutter fiel mit dem Klappstuhl am Hintern zurück in den Sand. Als der Mann zurückkam, lag das geöffnete Handtuch auf ihren Schenkeln bereit. Er klatschte das verheulte Kind darauf und zwischen ihren riesigen Brüsten verklang allmählich das Wimmern des Kleinen. Zufrieden grunzend legte sich der Mann in den Sand und schob seinen Kopf in den Schatten des Klappstuhls. Für uns alle sichtbar stieß das Vieh seine feste Nase durch den Leinensitz in den Hintern der Frau. Und als wäre das nicht genug, langte er mit einer einzigen Armbewegung nach dem Kind auf ihrem Schoß, schleuderte das Handtuch fort und legte sich den Nackedei auf die behaarte Brust, um mit seiner Pranke in den rosigen Wülsten des Kleinen zu kraulen. Als die Wellen kamen, waren alle drei eingeschlafen. Später, als sich das Meer mit den grünen Papageien unterhielt und wir die Beine von der Veranda des Klippenrestaurants ins Wasser baumen ließen, entdeckten wir in der Ferne etwas Rundliches, das in den Wellen schaukelte und uns an die Farbe unserer Sonnenbrände erinnerte. Inzwischen hatte sich ein fahrender Sänger zu uns gestellt. Wie die musikalischen Vorfahren Carlos Gardels beherrschte er noch die Kunst, das aktuelle Geschehen auf dem Lande aus dem Stegreif zu kommentieren. Melancholisch lauschten wir seinem Gesang über ein Menschenopfer zu Ehren des Meeres, während der rote Bauch des Mannes in den Wellen des Atlantiks verschwand. Am Abend, als sich das Wasser wieder hinter die Muschelbänke zurückgezogen hatte, fanden die Kinder zwischen Seetang und kristallisierten Austern einen niedrigen Strandklappstuhl, der niemandem mehr gehörte.